Ich habe gedacht, was soll man dazu sagen? Was soll man dazu predigen? Aber dann habe ich den letzten Satz gelesen. Und Gott kümmerte sich um sie. Und dann habe ich entdeckt, da steht auch noch, und Gott dachte an sie. Und Gott sah sie an. Wenn wir jetzt den Text dann gemeinsam lesen, ja, es gibt dann noch eine Besonderheit in dem Text. Es steht immer ein und da. Und am Satzanfang. Ist vielleicht sprachlich nicht so, also im Aufsatz war das früher, glaube ich, nicht so beliebt. Aber das und zeigt an, da kommt noch was. Also es geht noch weiter, die Geschichte. Und das ist noch nicht das Ende. Gott dachte an sie, Gott sah sie und Gott kümmert sich auch um dich. Ich will jetzt mit der Marlies den Text lesen zusammen. Und Marlies wird immer die wörtliche Rede lesen. Ich hoffe, wir kriegen das hin.
Ungeprobt schaffen wir das.
Und ein Mann vom Hause Levi ging hin und nahm eine Tochter Levi zur Frau. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Als sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn 3 Monate lang. Und als sie ihn nicht länger verbergen konnte, nahm sie ihn in ein Kästchen aus Schilfrohr und klebte es mit Asphalt und Pech. Legte das Kind hinein und setzte es in das Schilf am Ufer des Nils. Seine Schwester aber stellte sich in einiger Entfernung hin, um zu erfahren, was mit ihm geschehen würde. Und die Tochter des Pharao ging hinab, um am Nil zu baden, während ihre Dienerinnen am Ufer des Nils hin und her gehen. Und sie sah, dass das Kästchen mitten im Schilf und sandte eine Magd hin und ließ es holen. Und als sie es geöffnet hatte, sah sie das Kind. Und siehe, ein weinender Junge lag darin. Da hatte sie Mitleid mit ihm und sagte,
das ist eins von den Kindern der Hebräer.
Und seine Schwester sagte zur Tochter des Pharaos,
soll ich hingehen und dir eine stillende Frau von den Hebräerinnen herbeirufen, damit sie das Kind für dich stillt?
Die Tochter des Pharaos antwortete ihr,
geh hin.
Da ging das Mädchen hin und rief die Mutter des Kindes herbei. Und die Tochter des Pharaos sagte zu ihr,
nimm dieses Kind mit und stille es für mich. Dann werde ich dir deinen Lohn geben.
Da nahm die Frau das Kind und stillte es. Als aber das Kind groß geworden war, brachte sie es der Tochter des Pharao und es wurde zu ihrem Sohn. Und sie gab ihm den Namen Mose, indem sie sagte,
ich habe ihn ja aus dem Wasser gezogen.
Und es geschah in jenen Tagen, als Mose groß geworden war, da ging er zu seinen Brüdern hinaus und sah sich bei ihren Lastarbeiten zu. Da sah er einen, wie ein ägyptischer Mann einen hebräischen Mann, einen von seinen Brüdern schlug. Und er wandte sich hierhin und dorthin, und als er sah, dass niemand in der Nähe war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Als aber am Tag darauf er wieder hinausging, siehe, da rauften sich die 2 hebräischen Männer und sagte zu den Schuldigen,
warum schlägst du deinen Nächsten?
Der antwortete,
wer hat dich zum Aufseher und Richter über uns gesetzt? Gedenkst du etwa, mich umzubringen, wie du den Ägypter umgebracht hast?
Da fürchtete sich Mose und sagte sich,
also die Sache ist doch bekannt geworden.
Und der Pharao hörte diese Sache und suchte Mose umzubringen. Mose aber floh vor dem Pharao und hielt sich im Land Midian auf und er setzte sich an einen Brunnen. Nun hatte der Priester von Midian 7 Töchter. Die kamen, schöpften Wasser und füllten die Tränkrinnen, um die Herden ihres Vaters zu tränken. Aber die Hirten kamen und trieben sie weg. Da stand Mose auf, half ihnen und tränkte ihre Herde. Als sie nun zu ihrem Vater Reguel kamen, sagte er,
warum seid ihr heute so früh gekommen?
Sie antworteten,
ein ägyptischer Mann hat uns aus der Gewalt der Hirten befreit und er hat sogar eifrig für uns geschöpft und die Herde getränkt.
Da sagte er zu seinen Töchtern,
und wo ist er? Warum habt ihr ihn denn den Mann draußen gelassen? Ladet ihn doch ein, damit er Brot mit uns isst.
Und Mose willigte ein, bei dem Mann zu bleiben. Und er gab Mose seine Tochter Zippora zur Frau. Die gebar einen Sohn und er gab ihm den Namen Gershon, indem er sagte:
Ein Fremder bin ich in einem fremden Land geworden.
Und es geschah während jener vielen Tage, da starb der König von Ägypten. Und die Söhne Israels seufzten wegen ihrer Arbeit und schrien um Hilfe. Und ihr Geschrei wegen der Arbeit stieg auf zu Gott. Da hörte Gott ihr Ächzen und Gott dachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah nach den Söhnen Israel und Gott kümmerte sich um sie. Danke. Gehen wir nochmal kurz zurück ins Kapitel 1. Dort sind ungefähr 70 bis 75 Personen nach Ägypten ausgewandert. Jakob und seine Söhne und natürlich die Frauen und Kinder dazu. Und dann gab es in Ägypten eine starke Vermehrung, ungefähr über 300 Jahre. Also wenn man mal so ungefähr rechnet, dass jede Frau, die da war, 5 Kinder bekommen hat, ja, dann hat es ungefähr 10 Generationen gedauert. Also man kann solche Zahlenspiele da treiben. Ja, das erste Kapitel geht über 300 Jahre ungefähr. Das zweite Kapitel, das wir jetzt heute gelesen haben, das geht so, weiß nicht, 75, 80 Jahre. Das ist der Zeitraum, wo diese und alle passieren. Und die Ägypter, das heißt im Kapitel 1, die hat ein Grauen überkommen. Und ich habe mal versucht, das ein wenig bildlich vorzustellen. Also sagen wir mal, das waren 100.000 Israeliten dort. Und sagen wir mal 50.000 Frauen. Und die haben jede 5.000 Kinder gekriegt. 5 Kinder gekriegt. Ja, 5.000 geht nicht. Also 5 Kinder gekriegt, das ist vielleicht noch realistisch. Dann werden aus 50.000 Leute 250.000. Also da kann man schon das Grauen kriegen, wenn so in einer Generation so... Aber bis die 50.000, also bis die immer alle da waren, das hat schon eine Weile gedauert. Also die 300 Jahre kann man schon ungefähr sich so überlegen. Und dann haben die Ägypter den Knabenmord von Ägypten angeordnet. Zuerst waren die Hebammen beauftragt, aber die haben sich geweigert. Dann wurden alle Ägypter beauftragt, wenn sie einen hebräischen Knaben gesehen haben, den in den Nil zu werfen. Wie das umgesetzt worden ist oder nicht, steht nicht da, aber dann beginnt unsere Geschichte ganz einfach. Und ein Mann vom Hause Levi ging hin und nahm eine Tochter Levi zur Frau. Also wie das so oft in der Bibel ist, es beginnt mit der Familie, mit dem Ehepaar, die Kinder kriegen. Und ja, Mose war auch nicht das erste Kind, weil sonst hätte es die Schwester ja noch nicht gegeben, die da hätte aufpassen können. Und wenn man der Geschichte so entlang geht, dann sieht man, dass da so vieles ineinander passt. Also die Mutter hat das Know-how gehabt, ein Kästchen zu flechten. Gut, flechten kann eine Frau, das ist vielleicht nicht so das Besondere. Aber was mich da fasziniert hat, sie kann aus Bitumen oder, ja, und Harzen einen Klebstoff machen, einen Dichtstoff machen. Also sie hat das Know-how und auch den Willen, ein Kästchen zu bauen, das so sicher ist, dass ein Kind im Nil, vielleicht im Schilf versteckt, aber da drin überleben kann. Also es war nicht einfach, denke ich, so eine Schale nur, sondern das hat schon auch, weil die Tochter, also die Tochter des Pharao, die musste ja erst einmal hineinschauen, also da war noch ein Deckel drauf. Also auch diese Frau, die hat zwar jetzt im Gehorsam den Befehl des Pharao umgesetzt, das Kind in den Nil zu tun, aber sie hat so gemacht, dass das eine Chance hatte. Und sie hat, und die Schwester, die hat sich positioniert. War das alles so überlegt oder nicht, oder ist das so zufällig passiert? Am Ende steht da drüber, Gott kümmerte sich um sie. 80 Jahre früher, wie dann das, was danach kommt im Kapitel 3, zum Tragen kommt, dass ein Retter da ist, dass einer, ja, der das Volk dann führen kann und erretten kann aus der Situation. 80 Jahre früher, sagen wir mal, hat hier was begonnen. Gott hat was vorbereitet zu einer Zeit, wo die vielleicht schon auch geächtzt und gestöhnt haben über die viele Arbeit, die sie hatten. Aber Gott hat viel früher was vorbereitet, bevor die da mal richtig... Also später heißt es, sie haben geächtzt. Ja, das ist schon auch ein dramatisches Wort. Und dann übernimmt diese Tochter, die Pharao, die Ausbildung dieses jungen Mannes. Ja, also zuerst die Mutter, die hier auch dann die Amme sein darf, die das Kind stillen darf, diese paar Jahre erziehen darf. Und dann geht es in die ägyptische Ausbildung. Hier wird ein Mann vorbereitet und wird, denke ich, in alle Geheimnisse der Ägypter eingeführt. Stelle ich mir zumindest vor, steht nicht unbedingt da, aber sie übernahm ihn wie einen Sohn. Also sie hat für ihn, und für seinen Sohn tut man ja das Beste. Also sie hat das Beste für ihn gesorgt. Und dann passiert das Unglaubliche, dieser Retter, dieser Führer, der hier werden soll, das wusste ja noch keiner zu dem Zeitpunkt, der gefällt in Schuld, der begeht diesen Mord. Ja, jetzt ist er, er muss fliehen. Und weil sonst steht er in Gefahr, dass er wieder umgebracht. Also das ist das zweite Mal, dass er in Todesgefahr ist. Und dann flieht er in das Land Midian. Und dort wird er ein Schafhirte. Und ein Schafhirte muss, für eine Schafherde ist er verantwortlich. Weil wenn die verdurstet, verhungert, dann hat er nichts mehr. Dann ist, wovon soll dann der Mensch weiterleben? Also er hat eine Art zweite Ausbildung, wo er mal das, was er theoretisch in Ägypten gelernt hat, in der Praxis umsetzen muss. Und ich habe mich auch immer, bleibe immer an der Stelle hängen, also der hat schon einiges gelernt, weil wer von euch, Männern, sage ich jetzt mal, wäre in der Lage, einen anderen so geschwind mal um die zu erschlagen? Hat da jemand eine Ausbildung von euch dafür? Also er hatte schon eine Einzelkämpferausbildung, oder? Also er hatte ja Ausbildung in vielfacher Hinsicht. Ich denke auch, dass er von Navigation mit Sternen oder einfach Überleben in der Wüste. Er hatte eine gute Ausbildung und das konnte er jetzt viele Jahre hier in der Wüste anwenden und trainieren und ja, er wurde hier vorbereitet. Ja. Und ja, das Volk Israel, das jammert jetzt und flieht, fleht zu Gott, weil der Druck immer größer wird. Und das ist jetzt auch, ich sage heute auch immer und. Aber es passt ja zum Thema. Ja. Die haben jetzt richtig immer gebetet, ja, denn er ist eine Last, also nicht nur, die Last war ja da, da musste kein Druck mehr kommen von irgendwie, dass jemand sagt, hey, ihr müsst jetzt einmal beten, sondern da war äußerlichen Druck da. Die haben wirklich zu Gott geschrien. Da war, ja, wir sind momentan in einem Land, wo es uns eigentlich unheimlich gut geht, wo wir wenig Notwendigkeit haben, in so einer Art und Weise vor Gott zu treten und ihn zu bitten. Der Druck ist nicht da. Aber da war der Druck richtig da. Jetzt müssen wir beten. Wir müssen zu unserem Gott rufen. Der muss jetzt doch einmal hier einmal los. Hey Gott, mach mal. Und dann steht dieser kleine Satz am Ende und Gott kümmerte sich um sie. Hat er das nicht schon 80 Jahre vorher begonnen, sich um sie zu kümmern? Er hat vor 80 Jahren, hat dieser Mann aus dem Haus Levi eine Frau geheiratet. Und damit hat dieser neue Abschnitt begonnen. Zu einer Zeit, wo viel früher. Vielleicht ist es bei uns auch so. Wir suchen einen Prediger, ja, oder beten für einen auch. Gott hat vor vielen Jahren schon irgendwo ein Kind geboren, ist geboren worden von Eltern. Das hat irgendwann einmal dann begonnen, eine Bibelschule zu besuchen. Und irgendwann wird es Prediger. Und so jemand, für so jemand beten wir auch. Ja? Oder auch sonst, das ist jetzt ein Beispiel, das mir eingefallen ist. Das kannst du mal, könnt ihr mal selber überlegen, was in eurem Leben alles vielleicht schon passiert ist oder Gott getan hat, wo Gott viel früher begonnen hat, was vorzubereiten, was in die Wege zu leiten, was vorzubereiten, was dir heute, jetzt oder auch in Zukunft noch nützt, worauf du vertrauen kannst, so wie der Flo das am Anfang zum Gebet auch gesagt hat, ja, vertrauen wir diesem Gott. Was erwartest du von ihm? Ja, dieses Und. Gott ist mit dir nicht zu Ende und Gott hat immer noch Möglichkeiten und Dinge, die er schon lange irgendwo vorbereitet hat, die du nie gesehen hast vorher, von denen du nichts weißt, die hat Gott bereitet, dass du darin wandeln kannst, sagt das Neue Testament. Ja, Dinge, von denen du jetzt profitierst oder in Zukunft noch profitierst, die hat Gott schon lange vorbereitet. Und das ist was wir oft nicht sehen. Ja, wir jammern oft auch über das Leid, das uns gerade trifft oder unsere Situation oder was so ist. Aber trau diesem Gott zu, dass er schon lange was vorbereitet hat, dass er einen Weg für dich vorbereitet hat, den du gehen kannst. der für dich passt, der für dein Leben passt und wo Dinge drin sind oder vorbereitet sind, du die dir nicht vorstellen kannst. Du fängst jetzt an zu beten. Wenn Gott jetzt erst starten würde, das geht doch gar nicht. Ja? Also er muss schon lange, bevor wir über sowas nachdenken, also, gerade wenn wir das Beispiel von uns Prediger wieder nehmen, für den wir beten, für jemanden, der hier Familienarbeit macht. Gott muss schon lange jemand für uns vorbereitet haben. Weil wenn, ja, also dass Gott so jetzt hier einen Mann einmal schafft, das ist nicht, das passiert so nicht, sondern Gott hat schon lange irgendwo jemand vorbereitet, der da ist, auf den wir warten dürfen, für den wir beten dürfen. Ja, und das ist das Schöne, Gott hat was vorbereitet. In die Situation, in die du morgen gehst, in die die nächste Woche dran ist. Oder auch wenn wir im Rückblick das sehen dürfen, Gott hat viele Dinge in unserem Leben vorbereitet, die uns gut getan haben. Sei dankbar dafür und vertraue diesem Gott, dass er Dinge in deinem Leben tut, die er schon lange vorbereitet hat, von denen du keine Ahnung hast. Amen.